Landwegradio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
Jetzt sind die Klappen zu. Ja, Sie müssen sagen, jetzt mit klarkommen, ne?
Das ist auch elend. Also wenn man einmal so einen Bestand gesehen hat, wo die Tiere wirklich akut erkrankt sind, dann sind alle ganz ruhig. Also man kommt in einen Stall rein und es ist nicht so wie sonst Geraschel und Geräuschkulisse. Das ist einfach gar nicht mehr da.
Eine Aufstallpflicht ist kein Allheilmittel, aber in unseren Augen ein ganz wichtiges Instrument, um das Risiko zu senken.
Wenn Geflügel, das normalerweise in Freilandhaltung lebt, aufgrund der Geflügelpest aufgestallt werden muss, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Tiere.
Hi und herzlich willkommen zu Ehrensache. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und in diesem Podcast gehe ich alle vier Wochen einer spannenden Frage aus der Landwirtschaft nach. Vor ein paar Tagen, da habe ich auf Instagram ein richtig irres Video gesehen. Eine Pommesgirlande im Hühnerstall. Das heißt, da waren so übrig gebliebene Pommes vom Abendessen an eine Schnur geknüpft und die haben die Leute dann mitten durch den Hühnerstall gespannt als Ablenkungsprogramm. Hat wohl funktioniert gegen den Stallkoller, denn der droht gerade einigen Legehennen, Puten oder Gänsen im Land. In mehreren Regionen in Deutschland gilt gerade eine Stallpflicht. Das bedeutet, Geflügel darf da nicht mehr nach draußen. Und der Grund ist die Vogelgrippe. Von der habt ihr ganz bestimmt in den letzten Wochen in den Nachrichten schon gehört. Das Virus, das breitet sich gerade bei uns in Deutschland aus. Täglich gibt's neue Fälle. Für den Menschen ist es nur in Ausnahmefällen gefährlich. Aber für die erkrankten Tiere ist die Vogelgrippe mit viel Leid verbunden. Und viele Geflügelhalterinnen und Halter sind gerade in Sorge, dass ihr Bestand als nächster dran sein könnte. Die Stallpflicht, die sorgt dabei für reichlich Diskussion. Die einen sagen, ja, die ist absolut notwendig, um das Virus einzudämmen. Und für Betriebe, die auf Freilandhaltung setzen, hat die Stallpflicht auch außerdem noch ganz wichtige wirtschaftliche Folgen. Andere betonen, dass lange Stallzeiten das Tierwohl beeinträchtigen. Dazu kommt, die Regelungen, die unterscheiden sich gerade in NRW von Landkreis zu Landkreis und das sorgt für zusätzlichen Frust. Stallpflicht, ja oder nein? Wie findet man in diesem Spannungsfeld eine faire Lösung? Das versteht man erst, wenn man genauer hinschaut und genau das machen wir heute in dieser Folge hier gemeinsam. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wichtig noch kurz, alle Zahlen und Fakten, die ihr in dieser Folge hört, entsprechen dem aktuellen Stand am 22. November 2025 um 13 Uhr. Und wenn ihr mehr über die Landwirtschaft im Kreis Soest und darüber hinaus erfahren wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da findet ihr diesen Podcast unter ehrensache-podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung und ein Abo. Und jetzt geht's los mit der Folge.
2019 haben wir unseren Auslauf nochmal ganz stark verändert. Da habe ich immer so gesagt, ich sage, wir haben den besten Auslauf in Deutschland.
Johannes Sandmeier blickt auf 6 Hektar Land. Fein säuberlich eingezäunt, mit ein paar Matschpfützen, Laubhaufen und ganz vielen Pappeln. Der vielleicht beste Hühnerauslauf Deutschlands. Hier in Lippstadt-Rebbeke scharren eigentlich jeden Tag rund 15.000 Legehennen in der Erde.
Um 10 Uhr gehen die Luken auf und dann rauschen erstmal die Großteil der Hühner alle raus, um zu gucken, ob es was Neues gibt. Und gucken, wie das Wetter ist. Dann laufen ein paar wieder rein und aber dann verteilen die sich hier. Und dann merkt man schon, wenn es dann irgendwann die Dämmerung beginnt, dann kommen die langsam alle wieder in den Stall zurück und dann gehen die Luken wieder zu und dann geht das Licht aus. Ja, und dann haben sie Zeit, 8 Stunden oder ja, bis dunkel ist, dass das Ei gebildet wird und dann geht es nächsten Mal wieder weiter. Ne?
Aber jetzt sind die Klappen zu.
Jetzt sind die Klappen zu, genau. Ja, sie müssen sagen, jetzt mit klarkommen. Ne?
Seit einigen Tagen bleiben die Klappen am Hühnerstall von Landwirt Johannes Sandmeier zu und seine Legehennen im Stall. Hühnerhausarrest sozusagen behördlich angeordnet. Der Grund? Im benachbarten Kreis Paderborn ist in den letzten Wochen auf gleich mehreren Betrieben die Geflügelpest ausgebrochen. Und um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, gilt für alle Betriebe im Umkreis von 10 Kilometern jetzt die Stallpflicht. In dieser sogenannten Überwachungszone liegt auch der Hof von Landwirt Johannes Sandmeier. Was bedeutet das für seinen Betrieb?
Also das ist für uns jetzt nicht das ganz große Problem. Wir machen ja jetzt, wie gesagt, diese Hennen in Freilandhaltung. Jetzt gibt es dieses Aufstellungsgebot. Das heißt, wir lassen die Tiere in diesem Moment jetzt nicht mehr nach draußen. Und dann ist unser Stall baugleich wie sonst eine normale Bodenhaltung. Und daher, sage ich mal, haben wir jetzt nicht unbedingt den ganz großen Nachteil, was jetzt, sage ich mal, die ganz normale Arbeitsweise oder was die Hennen für Nachteile dadurch haben. Ne?
Landwirt Johannes Sandmeier hat den Vorteil, dass er in großem Stil Freilandhennen hält. Sein Stall, in dem die Hühner ja eigentlich nur nachts wohnen, ist so groß wie ein Stall in der regulären Bodenhaltung. Diese Dimension gibt es aber nicht auf jedem Betrieb, betont Sandmeier. In Hobbyhaltungen beispielsweise, in denen es vielleicht nur einen kleinen Hühnerstall für die Nacht gibt, kann es im Fall einer Stall Aufstallpflicht auch eng werden. Dazu später noch mehr. Seit einigen Tagen müssen die Tiere von Johannes Sandmeier also auf ihren täglichen Freigang verzichten. Ich möchte wissen, wie kommen die Hennen damit klar?
Ich sag mal, die gewöhnen sich da schon dann irgendwann dran, ne? Dass es halt jetzt nicht nach draußen geht. Das ist dann halt so. Also ich meine, das ist schon so bei jedem Tier so. Auch bei dem Huhn, das sieht man auch ganz klar. Wenn die haben die innerliche Uhr. 21:45 sitzen die schon vor den Luken da und wissen, jetzt geht's gleich raus. Manche sitzen da jetzt immer noch 21:45, aber gut, irgendwann werden sie es vielleicht kapieren, dass es halt nicht aufgeht, ne? Und ja, wir müssen auch schon so ein bisschen aufpassen, in Form, dass wir die Hühner noch wieder ein bisschen beschäftigen und sowas, damit die nicht irgendwie doch mit Federpicken und sowas solche Probleme auftreten.
Der Geflügelhalter Johannes Sandmeier sieht die Stallpflicht also insgesamt eher positiv, weil seine Hühner so besser vor einer Ansteckung geschützt seien, zum Beispiel durch Wild- oder Wasservögel, sagt er. Der Betrieb der Familie Sandmeier liegt in der Nähe einiger Gewässer. Unerwünschter Wildvogelbesuch ist hier also nicht unwahrscheinlich. Die Stallpflicht hat für den Geflügelhalter aber auch wirtschaftliche Vorteile.
Dieses Aufstellungsgebot ist ja behördlich angeordnet. Dadurch, wenn diese Verordnung gilt, dann dürfen wir weiterhin die Freilandeier als Freiland verkaufen. Ob es quasi eine Bodenhaltung ist. Und wenn man jetzt nicht in dieser Überwachungszone ist, für diese Freilandhalter gilt natürlich dann diese Regelung nicht.
Und das ist jetzt ein ganz großer Knackpunkt in der aktuellen Situation. Denn die Geflügelhalter, die ihre Tiere drinnen lassen müssen, wegen einer behördlich angeordneten Stallpflicht, die dürfen ihre Eier weiter als Freilandeier verkaufen. Auch wenn die Hühner vorübergehend drinnen bleiben müssen, so wie bei Landwirt Sandmeier hier in Lippstadt. Die Geflügelhalter aber, die sich freiwillig entscheiden, ihre Tiere im Stall zu lassen, zum Beispiel aus Sorge vor einer möglichen Infektion mit der Vogelgrippe, die dürfen ihre Eier nicht mehr als Freilandeier vermarkten und müssten ihren Vertrieb theoretisch sofort auf Bodeneier umstellen. Praktisch ist das aber mit einigen Hürden verbunden. Dazu später auch noch mehr. Bevor wir uns dieses Dilemma genauer anschauen, müssen wir jetzt aber erstmal klären, womit wir es überhaupt zu tun haben. Was ist die Vogelgrippe? Warum gibt's gerade deutschlandweit so viele Fälle? Und was macht das Virus so gefährlich? Ich treffe Dr. Martina Poppe. Sie ist Tiermedizinerin und leitet das Kreisveterinäramt im Kreis Soest. Der Vogelgrippeausbruch in diesem Jahr ist nicht der erste, den sie begleitet, aber einer der größten.
Also dieses Jahr haben wir die Situation, dass erstmalig auch Kraniche im großen Umfang erkrankt sind. Die waren vorher, sind weitestgehend eigentlich von dieser Erkrankung verschont geblieben. Kraniche erkranken sehr stark, tragen eine hohe Viruslast und jetzt haben wir ja die Zugvogelzeit. Das heißt also, erkrankte Tiere fliegen, können dann irgendwann nicht mehr weiter, lassen sich in Gebieten auf halber Strecke ihrer Zugvogelroute nieder. Sie scheiden ja auch Kot aus, andere Sekrete, dass sie auch mal niesen oder sowas. Und durch all diese Dinge wird natürlich dann die Vogelgrippe weiterverbreitet.
Ende Oktober wurde der erste tote Kranich im Kreis Soest gefunden, der mit der Vogelgrippe infiziert war. Mitte November, also kaum 3 Wochen später, zählt das Kreisveterinäramt schon 7 tote Wildvögel, die an dem Virus verendet sind. Die Vogelgrippe ist dabei kein neues Phänomen. Seit rund 20 Jahren ist sie schon bei uns in Europa bekannt. Aber die Verbreitung durch Kraniche ist neu. Wie kommt das?
Wir haben das schon immer beobachtet, dass bestimmte Spezies auf einmal von dem Virus betroffen sind. Also wir hatten das in Anfang der 2020er Jahre bei Möwen, auch bei den Seeschwalben, die dann ja auch in großer Zahl verendet sind. Und jetzt in diesem Jahr sind es leider die Kraniche.
Übrigens, in der Berichterstattung rund um das Thema und auch hier im Podcast ist sowohl von der Vogelgrippe als auch der Geflügelpest die Rede. Und da gibt's tatsächlich einen Unterschied. Die Vogelgrippe ist ein Grippevirus, das Geflügel befällt. H5N1, so heißt es offiziell, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und die Geflügelpest ist die hochansteckende Variante der Vogelgrippe. Eine besonders aggressive Form, an der die betroffenen Tiere schwer erkranken und oft verenden. Ein hochpathogenes Virus, so nennt das die Wissenschaft. Und diese Geflügelpest ist es, die sich gerade besonders ausbreitet. Eine bestimmte Form der Vogelgrippe also, die für die erkrankten Tiere mit viel Leid verbunden ist.
Also die Tiere, die sind apathisch, die sind lange nicht mehr so agil und hocken sich meistens oder oft in irgendeiner Ecke in Ruhe nieder. Die sitzen dann so zusammengekauert, die Lider fallen runter, kann auch Durchfälle haben oder auch eine klassische Art von Niesen. Auch das wären Anzeichen. Und wenn man eine gesamte Herde betrachtet, dann kommt es zu Leistungsabfällen, die Zunahmen gehen runter, die Eierproduktion geht runter, weil die Tiere einfach nicht mehr in der Lage sind, die Stoffwechselfunktionen voll aufrechtzuerhalten. Das ist auch Elend. Also wenn man einmal so einen Bestand gesehen hat, wo die Tiere wirklich akut erkrankt sind, dann ist auch auffällig, dass in so einem großen Bestand sind alle ganz ruhig. Also man kommt in einen Stall rein und es ist nicht so wie sonst Geraschel und Geräuschkulisse, insbesondere bei den Puten. Die haben ja so einen ganz klassischen Ruf. Das ist einfach gar nicht mehr da. Also der ganze Stall ist ruhig. Das ist auch immer so ein klassisches Kennzeichen, dass irgendwas nicht stimmt und zwar in einer großen Fläche nicht stimmt, ne?
Wenn auch nur ein Huhn in einem Bestand von beispielsweise 10.000 Legehennen erkrankt, dann müssen alle Tiere getötet werden. Vorsorglich. Keulen nennt man das in der Fachsprache. Der Seuchenschutz schreibt das vor. Bundesweit mussten deshalb in den vergangenen Monaten schon über 1 Million Legehennen, Enten oder Gänse getötet werden. Das berichtet das zuständige Friedrich-Löffler-Institut. Die meisten davon im benachbarten Niedersachsen. Hier gibt es besonders viele große Geflügelbetriebe. Und das Virus überträgt sich sehr leicht.
Das Virus ist verbreitbar durch Sekrete, Exkrete, also über Kot, über verunreinigtes Futter, aber natürlich auch durch direkten Tierkontakt. Das heißt also, wenn jetzt sich ein infizierter Kranich auf der Zugvogelrute befindet und er lässt Kot fallen, dann kann infizierter Kot in ein Außengehege fallen oder auch auf irgendwelchen Wegen. Und ich fahre mit meinen Stallgeräten, mit meinem Traktor durch infizierten Kot und schleppe ihn möglicherweise mit in den Stall rein.
Für die Geflügelbetriebe gelten deshalb strenge Regeln, sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen. Das heißt zum Beispiel Schutzkleidung im Stall. Je nach Betriebsgröße ist auch die regelmäßige Desinfektion von Fahrzeugen und Maschinen Pflicht. Ganz verhindern lässt sich ein Ausbruch der Geflügelpest aber trotzdem nicht, sagt Kreisveterinärin Martina Poppe. Denn selbst über die Lüftung des Stalls kann das Virus in einen Bestand kommen und tausende Hühner anstecken. Wenn die Geflügelpest doch so gefährlich ist und hoch ansteckend, warum müssen dann nicht alle Betriebe ihre Tiere in den Stall bringen? Denn eine bundesweite oder landesweite Stallpflicht gibt's hier in NRW aktuell nicht. Die Lage ist bei uns von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Laut der Geflügelpestverordnung, das ist die entscheidende Rechtsgrundlage, haben bei uns die Kreisveterinärämter über eine mögliche Stallpflicht zu entscheiden. Der Gedanke dahinter, nicht überall im Land ist das Risiko für einen Geflügelpestausbruch gerade gleich hoch und die Kreisveterinärämter, die sollen entsprechend der Lage vor Ort entscheiden. Eine landesweite Stallpflicht ist theoretisch zwar möglich, die müsste dann aber bei entsprechender Seuchenlage das Landesministerium anordnen. In Deutschland haben davon bisher das Saarland, Hamburg und Brandenburg Gebrauch gemacht. Bei uns in NRW entscheiden aber im Moment nach wie vor die Landkreise über eine mögliche Stallpflicht. Und nur wenige haben sich bisher dazu entschieden, eine Stallpflicht anzuordnen. Dazu gehören zum Beispiel der Kreis Kleve oder der Kreis Wesel. Der Kreis Soest aber nicht. Hier gab es Ende Oktober zwar auch einen bestätigten Geflügelpestfall in einer kleineren Hobbyhaltung. Eine kreisweite Stallpflicht sei aber trotzdem nicht geboten, sagt Dr. Martina Poppe.
Ist es ja immer eine Abwägung. Auf der einen Seite müssen wir gucken, wenn wir jetzt eine Stallpflicht erlassen, dann bedeutet das für die Tiere auch eine erhebliche Einschränkung. Aber auf der anderen Seite, ja, muss natürlich den tierseuchenrechtlichen Maßgaben Rechnung getragen werden. Wir haben eben einen Betrieb, der nicht in der Nähe von einer gewässerreichen Zone liegt und wie schon gesagt, im 1000 Meter Umkreis keine weiteren Geflügelhalter gemeldet, kein Handel, der in diesem Betrieb stattgefunden hat. Und letztendlich haben wir vergleichsweise weniger Ausbrüche im Wildvogelbereich, sodass wir von der Stallpflicht absehen. Und ich glaube, dass die Entwicklung des solchen Geschehens erstmal hier im Kreis, dass die im Grunde genommen die Einschätzung auch bestätigt. Nachkorrigieren können wir natürlich immer. Aber da würde ich jetzt auch einfach ein bisschen vorsichtig agieren und abwarten, was so noch kommt.
Sie hatten erläutert, dass Sie auch von einer Aufstellpflicht absehen aus Tierwohlgründen. Können Sie das nochmal erläutern? Inwiefern sehen Sie das Tierwohl gefährdet? Gäbe es eine flächendeckende Aufstellpflicht?
Also Sie müssen sich vorstellen, viel Geflügel wird ja im Freilauf gehalten. Und es ist so, dass die Hühner einen Großteil ihrer Zeit mit Picken und Scharren und Sandbaden verbringen. Und das ist genetisch verankert in dem Tier. Und das braucht ein gewisses Areal, um dieses zu befriedigen. Und wenn die Tiere jetzt, die eben gewohnt sind, ihr Verhalten im Freien auszuleben, wenn die jetzt auf engerem Raum eingesperrt werden, dann ist es ganz klar, dass die irgendwelche Kanäle suchen. Und wenn der Raum nicht mehr zur Verfügung steht, da kommt es dann auch eben mal schnell zu Attacken. Das fängt dann ganz harmlos an mit Federpicken bis hin hinterher zu offenen blutigen Stellen. Und dieses Verhalten ist den Tieren einfach so angeboren. Von daher gesehen, man muss es einfach abwägen.
Das heißt also, eine plötzliche Aufstallung ist für die Tiere mit Stress verbunden. Denn Freilandhennen sind es ja beispielsweise gewohnt, jeden Tag nach draußen zu kommen. Und auch Gänse, die Weidetiere sind, sind viel Auslauf gewohnt. Trotzdem stößt die Entscheidung des Kreises Soest gegen die Stallpflicht bei vielen Geflügelhaltern in der Region gerade auf Unverständnis. Einer der größten Kritiker ist dabei der Geflügelwirtschaftsverband NRW. Der Verband vertritt die Interessen der Geflügelhalterinnen und Halter im Land. Ich bin mit Charlotte Wilmes zum Telefoninterview verabredet. Sie ist die Geschäftsführerin des Verbandes. Die Geflügelhalter in NRW seien aktuell in großer Sorge, so Wilmes. Ein Ausbruch der Geflügelpest sei für die Betriebe katastrophal.
Aktuell sind da vor allem Puten- und Entenbetriebe in NRW betroffen. Und ja, für die betroffenen Betriebe bedeutet das natürlich erhebliche finanzielle Einbußen, aber auch eine enorme emotionale Belastung. Also das muss man ganz klar so betonen. Das ist etwas, was vielen Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch noch länger nachhängt. Das ist einfach alles andere als schön. Unsere Landwirte arbeiten ja nun mal wirklich jeden Tag mit Herzblut für ihre Tiere. Und das möchte man sich gar nicht ausmalen. Das ist auch, glaube ich, nur schwer nachzuvollziehen, wenn dann der ganze Tierbestand wirklich gekeult wird.
Der Geflügelwirtschaftsverband fordert im Moment für NRW eine flächendeckende Stallpflicht. Warum, möchte ich wissen?
Erstmal ist uns da wichtig zu betonen, eine Aufstallpflicht ist kein Allheilmittel, aber in unseren Augen ein ganz wichtiges Instrument, um das Risiko zu senken. Bei Freiland und bei Biohaltung sind wir beispielsweise bei 4 Quadratmetern Auslauf pro Tier. Die sind gesetzlich so vorgeschrieben und werden natürlich auch eingehalten. Aber da sprechen wir einfach bei größeren Beständen von mehreren Hektaren, die man einfach schlichtweg nicht vor wildlebenden, infizierten Vögeln schützen kann. Und auch viele Halterinnen wünschen sich deshalb selbst eine Aufstallungspflicht, weil sie einfach ein Stück weit Sicherheit gibt. Und die meisten Betriebe, also auch Mobilstallbetreiber oder Kleinsthaltung, sind darauf auch vorbereitet. Und wenn eine Aufstallung aus Tierschutzgründen wirklich nicht möglich ist, erlaubt da die Geflügelpestschutzverordnung, wo diese ganzen Dinge geregelt sind, auch Ausnahmen.
Jetzt ist es ja so, es ist den Geflügelhalterinnen und Haltern ja frei, ob sie ihre Tiere aufstellen oder nicht. Also es kann ja jeder machen bereits. Warum fordern Sie trotzdem eine Pflicht?
Es ist erstmal so, dass man eine gewisse Pflicht braucht, um auch wirklich alle dazu zu bewegen, dass man das Risiko senkt. Und es ist auch so, dass da ganz klar auch Marktmechanismen greifen. Und zwar ist es so, dass Freilandhalter auch häufig vertraglich dazu verpflichtet sind, sich gebunden haben, dass sie an beispielsweise Packstellen oder den Lebensmitteleinzelhandel Freilandeier liefern. Und wenn sie jetzt aus eigener Risikoeinschätzung die Tiere aufstallen, müssen sie diese Eier als Bodenhaltung verkaufen. Und das ist dann halt einfach schlichtweg aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht möglich, weil die da vertraglich gebunden sind und es dann etwas sehr sauer aufstößt, wenn dann Veterinärämter freiwillige Aufstallungen empfehlen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist natürlich eine Sache, wo wirtschaftliches Interesse gegen eine Einschätzung der Seuchenlage steht.
Nochmal Martina Poppe, die Kreisveterinärin.
Aus Wirtschaftssicht ist natürlich die sichere Seite immer, es wird eine offizielle Aufstallpflicht angeordnet. Wenn wir die Aufstallpflicht in das Ermessen des Unternehmers stellen und er freiwillig aufstallt, muss er die Eier als Bodenhaltung deklarieren. Das ist der wirtschaftliche Zwiespalt, in dem sich der Halter befindet. Jetzt ist es so, dass wir natürlich nicht nur die Interessen eines Unternehmers im Auge behalten müssen, sondern im Grunde genommen auch das große Ganze. Und letztendlich haben wir dann in Abwägung entschieden, dass im Moment das Risiko so zu beurteilen ist, dass wir die allgemeine Stallhaltungspflicht im Kreis Soest noch nicht aufrufen. Ja, es ist immer eine kritische Abwägung, ja, aber auch das Land hat gesagt, wir weisen keine allgemeine Stallpflicht aus, sondern wir überlassen das wirklich den Kreisen. Die Kreise können am besten regional einschätzen, wie sich die Lage darstellt und wie eben der Einzelfall zu bewerten ist.
Charlotte Wilmes vom Geflügelwirtschaftsverband sieht das kritisch.
Praktisch führt das aber aktuell einfach zu einem sehr uneinheitlichen Bild. Einige Kreise haben komplett aufgestallt, andere nur in Risikogebieten, manche geben wiederum nur Empfehlungen ab. Und da würden wir uns einfach ein Signal von Seiten der Landesregierung wünschen, dass wir innerhalb von NRW mehr Einheitlichkeit in der Vorgehensweise sehen.
Tja, jetzt haben wir ja viel über Regeln, Risiken und wirtschaftlichen Druck gesprochen. Aber was bedeutet eine Stallpflicht für die Tiere selbst? Das Bild, das sich für mich da in der bisherigen Recherche ergibt, ist an diesem Punkt unscharf. Landwirt Sandmeier sagt, seine Hennen hätten keine größeren Probleme damit, drin zu bleiben. Die Tierärztin und Kreisveterinärin Martina Poppe betont, dass die Stallpflicht ein Risiko fürs Tierwohl sei. Charlotte Wilmes vom Geflügelwirtschaftsverband dagegen sagt,
sehen wir kritisch, da es nun mal so ist, dass man gesetzlich als Freiland- und als Biohalter dazu verpflichtet ist, dass man aufstallen kann. Es gibt ja nun mal auch einfach Situationen, wo da gar kein Weg dran vorbeiführt, wenn man beispielsweise in einer Restriktionszone ist. Und es ist auch so, dass die allermeisten Halter darauf vorbereitet sind und wir es auch so erleben, dass Landwirte und Landwirtinnen sehr pragmatische Menschen sind, die solche Probleme auch wirklich lösen können.
Auf der Suche nach einer Antwort kontaktiere ich Pia Schulte-Huxel. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und arbeitet als Referentin für Geflügelhaltung. Auf dem Versuchsgut Haus Düsse von der Landwirtschaftskammer NRW erforscht sie verschiedene Haltungsformen und das Verhalten von Geflügel. Wie schätzt sie die Belastung für die Tiere durch eine Stallpflicht ein?
Wenn Geflügel, das normalerweise in Freilandhaltung lebt, aufgrund der Geflügelpest aufgestallt werden muss, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Tiere. Geflügel, das es gewohnt ist, täglich draußen zu sein, da ist eine Aufstallpflicht ja ein deutlicher Eingriff in den üblichen und natürlichen Tagesablauf. Und generell ist Geflügel sehr aktiv und hat einen ziemlich klaren Tagesrhythmus. Die picken, die scharren und die bewegen sich einfach super viel. Und wenn dieser Ablauf plötzlich unterbrochen wird und der Zugang nach draußen wegfällt, dann reagieren die Tiere zunächst mit Stress.
Unterscheiden sich diese Auswirkungen von der Aufstallpflicht je nach Geflügelart? Und wenn ja, wie? Also gibt es da Unterschiede, zum Beispiel bei Hennen oder Gänsen?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wie gerade schon angesprochen, ist der entfallende Auslauf für alle Geflügelarten erstmal eine Stresssituation. Aber wir sehen, dass die Reaktion je nach Herde und Art, also Geflügelart, variieren kann. Das heißt, es ist gar nicht immer nur auf eine Art unterschiedlich, sondern auch je nach Herde natürlich. Es gibt Herden, die kommen damit einfach besser zurecht als andere. Wir können aber sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel Hühner und Gänse vergleichen, also Legehennen und Gänse, dass bei Gänsen primär die Aufstallpflicht erstmal mit etwas mehr Aufwand verbunden ist und auch für die Tiere schwieriger ist, weil wir haben ja bei den Gänsen beispielsweise Bademöglichkeiten im Auslauf. Und das dann im Stall umzusetzen, ist natürlich deutlich schwieriger. Und bei der Gans haben wir dann auch noch den Fakt, dass das ein Weidetier ist. Also anders als die Legehenne ist die Gans ein Weidetier und das Grasen ist für sie nicht nur ein normales Verhalten, sondern spielt auch in der Ernährung eine große Rolle. Und das muss dann bei einer Aufstallung natürlich auch anders ausgeglichen werden.
Wie äußert sich denn bei Tieren dieser Stress? Woran kann man das erkennen bei Geflügel?
Also generell ist ja Stress, möchten wir natürlich vermeiden, weil es einfach auch das Wohlbefinden vom Tier einschränkt. Aber im schlimmsten Fall können solche Stressfaktoren zu Verhaltensstörungen beim Geflügel führen. Und das äußert sich häufig dann in Federpicken oder im schlimmsten Fall sogar in Kannibalismus gegenüber den Artgenossen.
Dieses Federpicken, können Sie erklären, was das ist und wie sich das verhindern lässt oder ob sich das verhindern lässt?
Wenn man Hühner mal längere Zeit beobachtet, dann sieht man, dass die Tiere sich gegenseitig am Gefieder picken. Das ist einfach eigentlich sanftes Picken. Die Tiere gucken, dass sie dem anderen Artgenossen Dreck aus dem Gefieder picken. Das ist einfach wie eine Art Sozialverhalten, was die eigentlich gerne machen. Das kann aber, wenn Stresssituationen auftreten, bei Geflügel zu einer Verhaltensstörung führen. Und dann picken die nicht nur sanft an der Feder, sondern feste und ziehen diese Feder dann aus dem Federkleid heraus. Oft sieht man dann auch, wenn dann Federn am Boden herumliegen, weil so ein Huhn kann ja immer mal eine Feder verlieren, dass sie dann anfangen, diese Federn zu fressen. Und das ist dann einfach so eine Verhaltensstörung, die Probleme bringt, weil sie einfach an das Gefieder der anderen Tiere gehen. Und im schlimmsten Fall, was kann passieren, wenn eine Feder rausgerissen wird? Es fließt Blut. Und Hühner sind einfach Kannibalen von Natur aus. Das heißt, wenn Blut fließt, das ist sehr interessant für die Tiere. Es sieht anders aus, es riecht gut, es glänzt. Und dann gehen die Tiere halt aufeinander los, im schlimmsten Fall. Und das kann natürlich dann zu schwerwiegenden Verletzungen bei den Tieren führen.
Was können denn dann Halter tun, sollte es zu so einem Fall im Bestand kommen?
Im besten Fall lässt man es gar nicht so weit kommen. Man kann diese Verhaltensstörung gut vorbeugen und das war jetzt wirklich der Worst Case, den ich genannt habe. Im besten Fall kommt es halt gar nicht so weit.
Um solchen Stressreaktionen vorzubeugen, gäbe es für die Geflügelhalter einige Möglichkeiten, sagt Pia Schulte-Huxel.
Der fehlende Auslauf, der muss dann kreativ ausgeglichen werden und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das kann man in Form von unterschiedlichen Beschäftigungsmaterialien machen. Man kann Picksteine anbieten oder man stellt einfach mal ein Strohbein in den Stall. Man kann den Tieren Grün- oder Saftfutter anbieten. Wenn es der Platz und die Möglichkeiten hergibt, sind natürlich Staubbäder auch super. Oder man schaut einfach, dass man mal zwischendurch häufiger einstreut. Einfach, dass man den Tieren immer irgendwie was gibt, was Neues, weil da haben wir den Vorteil, dass Geflügel von Natur aus sehr neugierig ist und die lassen sich einfach für ganz viele verschiedene unterschiedliche Angebote begeistern. Und Landwirtinnen und Landwirte sind sowieso unglaublich einfallsreich. Ich habe schon richtig tolle Lösungen gesehen, die man vielleicht auch jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm hat, was man den Tieren da alles Tolles anbieten kann.
Haben Sie da ein Beispiel?
Es gibt Metallmobiles, die man basteln kann. Einfach irgendwas, was Geräusche macht, was glänzt, was glitzert, was man in den Stall hängen kann. Meistens kommen bei Tieren oder bei Geflügel Sachen an, die sich verändern lassen. Oder so ein Strohbein ja auch. Also da können die Tiere drauf hüpfen, sie können aber auch Stroh da rausziehen, sich auch einfach aus dem Weg gehen. Also so ein Strohbein bietet auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Ich verstehe. Was schätzt oder wie schätzen Sie das ein? Wie lange lassen sich Hennen beispielsweise so bei Laune halten, bis es dann doch vielleicht irgendwann aufgrund des langen Aufstallens zur Stressreaktion kommt?
Ja, das ist eine schwierige Sache, weil auch hier ist es wieder ganz herdenindividuell zu sehen. Eine Möglichkeit, die es noch gibt, wäre beispielsweise, dass man den Stall einfach durch einen zusätzlich überdachten Raum erweitert. Das kann gerade bei kleineren Ställen oder auch Mobilstellen, wie wir sie häufig draußen kennen, eine gute Möglichkeit sein, dass man einfach Zelte, Pavillons und mit Seitenwänden oder Folientunneln an den Stall anbaut. Entscheidend ist hier immer der Schutz vor den Wildvögeln, das muss gewährleistet bleiben. Aber solche Erweiterungen haben natürlich für die Tiere dann auch noch, bieten zusätzlichen Bewegungsraum und da können sie dann ihre eigenen Verhaltensweisen ausleben. Wie gesagt, wie lange, das ist wie herdenindividuell zu sehen. Man sollte nicht direkt zu Anfang alles an Beschäftigung rauspulvern, sondern sich da einfach Gedanken machen, was man über einen längeren Zeitraum einsetzen kann und wie man die Tiere einfach bei Laune halten kann.
Ja, ich verstehe. Sie haben das gerade selbst schon erläutert und ich habe das auch schon bei einigen Betrieben gesehen. Es werden zum Beispiel bei kleineren Beständen Wintergärten angebaut oder Pavillons, all solche Möglichkeiten. Das ist natürlich für Hobbyhalter oder kleine Haltung einfach umzusetzen. Ich frage mich jetzt, wie ist das denn für die Großbetriebe? Ich war jetzt zuletzt bei einem Betrieb zu Gast mit 15.000 Legehennen, eigentlich in Freiland. Was können die denn machen? Wie lässt sich das für die realisieren?
Ja, solche Betriebe, die haben es tatsächlich sogar in Aufstallsituationen, ja, vorsichtig gesagt, einfacher, weil einfach dieser große Stall natürlich generell nicht so kompakt ist wie ein kleiner Mobilstall. Das heißt, die Tiere haben zwar das gleiche Platzverhältnis, aber der Stall bietet mehr Möglichkeiten. Ich habe da mehr Möglichkeiten, Dinge einzubringen. Und häufig haben solche Stallungen, gerade wenn es in den Freilauf geht, ja auch schon einen angebauten Außenklimabereich. Das heißt, die Tiere haben weiterhin die Möglichkeit, nach draußen zu gehen und an die frische Luft zu gehen. Aber sie sind halt wildvogelsicher abgesperrt. Und das haben ja häufig kleinere Ställe oder Mobilställe unbedingt dabei. Und das ist so der Unterschied zwischen diesen beiden Stallarten.
Aufstallen, ja oder nein? Haben Sie da einen Rat aktuell?
Das ist ganz individuell zu sehen. In bestimmten Regionen kann eine erhöhte Stallpflicht natürlich tatsächlich ein Stück zusätzliche Sicherheit geben. Aber wichtig ist hier immer der Einzelfall. Wie hoch ist der tatsächliche Nutzen aus Sicht des Tierschutzes? Und da spielen natürlich ganz viele verschiedene Entscheidungen gerade eine Rolle. Wie ist die Seuchenlage? Wo gehen die Zugvogelrouten her? Und um welche Tierart handelt es sich?
Es ist kompliziert. Das betont auch Geflügelexpertin Pia Schulte-Huxel. Sie hofft darauf, dass sich die Lage bald entspannt.
Unsere Hoffnung ist natürlich, dass sich die Situation beruhigt. Aber wir wissen auch, solange die kalten Jahreszeiten da sind, solange Wildvogelzug da ist, ist einfach eine erhöhte Vorsicht geboten. Und solange kann es auch noch zu Schwierigkeiten kommen. In die Glaskugel gucken kann ich leider auch nicht. Würde ich gerne, um einfach zu wissen, was auf uns zukommt. Aber das geht nicht. Also müssen wir uns bestmöglich vorbereiten und einfach gucken, dass wir durch diese Zeit durchkommen.
Diese Hoffnung, sie vereint am Ende alle meine Gesprächspartner in dieser Recherche. Der Streit um die Stallpflicht aber bleibt. Dieser Podcast ist zwischen dem 17. und dem 22. November 2025 entstanden. In diesen 6 Tagen gab es laut Zahlen des Friedrich-Löffler-Instituts 27 neue Ausbrüche der Geflügelpest in verschiedenen Beständen in ganz Deutschland. Rund 200.000 Tiere mussten in den letzten Tagen vorsorglich getötet werden. Sollte es eine flächendeckende Stallpflicht geben, zum Schutz vor der Vogelgrippe bzw. Geflügelpest? Eine Antwort auf diese Frage ist komplex. Ich hoffe, das ist in diesem Podcast deutlich geworden. Und aus meiner Sicht ein Drahtseilakt zwischen Seuchenschutz, Wirtschaftlichkeit und Tierwohl. Was meint ihr? Sollte es klare, einheitliche Regeln in dieser Sache geben oder sollten die Kreise weiterhin individuell entscheiden? Schreibt mir dazu gerne auf Instagram unter Ehrensache-Podcast. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und übrigens der Vollständigkeit halber, auch über eine Impfe gegen die Vogelgrippe wird gerade viel diskutiert. Die gibt es nämlich theoretisch. Praktisch gibt es da aber noch viele offene Fragen und Probleme, weshalb die Impfe noch nicht zum Einsatz kommt. Das wäre aber wirklich nochmal ein ganz eigenes Fass und wirklich auch eine eigene Podcast-Folge. Deshalb habe ich das in dieser Folge nicht behandelt. Ist vielleicht was fürs nächste Mal. Ich bin Eva Schulze-Gabrechten und das hier ist Ehrensache. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hier ganz bald wieder. Ich freue mich drauf. Ciao.
Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?